und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Hören Sie heute den sechsten und letzten Teil aus dem Taschenbuch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Hinweise aus dem Buch Jona. Die Geschichte von Jona ist mehr als eine Erzählung. Auf wundersame Weise ist sie mit dem Tod und der Auferstehung Jesu verbunden. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der biblischen Prophetie. Beim Hören dieser Sendung wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Israels Wiederherstellung zum Gewinn der Völker. In Jona Kapitel 3 Vers 2 lesen wir: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Gott fängt mit Jona wieder an. Er hat ihn weder aufgegeben noch verworfen und ihn auch nicht untergehen lassen. Vielmehr hat er ihn wieder an Land geholt und setzt ihn nun wieder ein. Er beginnt wieder da, wo Jona ihn verlassen hat. Der Herr nimmt den fallengelassenen Faden gleichsam wieder auf. Sein Wille und sein Heilsplan müssen sich bis ins letzte Detail erfüllen und zur Vollendung kommen. So ist es verheißen in Matthäus 11, Vers 19: Und doch behält die Weisheit Gottes am Ende Recht und wird durch ihre Taten als richtig ausgewiesen. Der Prophet Jesaja ruft in Kapitel 26, Vers 12 aus: Herr, du wirst uns Frieden geben, denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollbracht. Das erinnert uns an Golgatha, wo der Sohn Gottes triumphierend sprach: Es ist vollbracht, in Johannes 19, Vers 30. Bereits in 1. Mose Kapitel 49, Vers 10 steht über seine Herkunft aus dem Stamm Juda und seine künftige Herrscherherrlichkeit, der zum Gehorsam der Völker führt, geschrieben: Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo, das heißt der Held, der Herrscher, der, dem der Herrscherstab gehört, kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Und wieder einmal stehen wir staunend und anbetend vor dem Wort aus Römer 11, Vers 29. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Jesaja 53, Vers 10 sagt: Die Sache des Herrn wird durch ihn zum Sieg kommen. Zurück zu Jona, von dem es heißt in Jona 3, die Verse 3 bis 4: Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage, und Ninive ist zerstört. Nach einer sturmbewegten Fahrt auf dem Schiff, nachdem die Seeleute Jona ins Meer geworfen hatten, wo er 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches verbrachte, der ihn schließlich ans Land ausspie, machte Jona sich endlich auf, ging nach Ninive und verkündigte den Leuten die Botschaft, die sie schon lange hätten hören sollen. Durch die Verzögerung kamen jedoch zunächst die Schiffsleute, prophetisch die Gemeinde, zum Glauben. Nun aber brach ein neues Zeitalter an. In Jona, dem einzigen zu den Heiden gesandten Propheten, wird prophetisch dargestellt, wie Israel im 1000-jährigen Reich unter der Herrschaft Jesu Christi zum Missionsvolk für die Heiden werden wird. Wir lesen in Sacharja 8, Vers 3: So spricht der Herr: Ich kehre nach Zion zurück und wohne mitten in Jerusalem. Und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden und der Berg des Herrn der Heerscharen, heiliger Berg. So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen. Ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Vers 23. Und in Jesaja 66, Vers 19 lesen wir: Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden zu den Heiden nach Tarsis, Pfull und Lut, zu den Bogenschützen gen Tubal und Japhan, nach den fernen Inseln, die noch keine Kunde von mir erhalten und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Sie sollen meine Herrlichkeit unter den Heiden verkündigen. Zu der Zeit wird der Herr mit eisernem Zepter regieren und die Völker strafen, die nicht auf ihn hören wollen. Lesen Sie dazu Jesaja 66, Vers 4. Aber es wird ein ungeahnter Segen auf alle fließen, die sich dem König aller Könige unterstellen, wie prophetisch aus Jona 3, Vers 5 hervorgeht. Wir lesen dort: Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Massen von Menschen werden sich im neuen Heilszeitalter zum Herrn wenden, Buße tun und an ihn glauben, wie es schon in Ninive geschah. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Jona 3, Vers 8. Lesen Sie dazu auch Sacharja 8, Vers 23. Dann wird buchstäblich erfüllt, was Gott durch Paulus in Römer 11, Vers 12 verkündigen ließ. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Eine andere Übersetzung sagt es so: Bedenken wir aber, welchen Segen schon das Versagen Israels allen anderen Völkern brachte, wie groß wird erst der Segen sein, wenn das ganze Israel für Christus gewonnen ist. Was das beinhaltet, wird in Römer 11, Vers 13 und die folgenden noch näher veranschaulicht. Jona 3, Vers 6 sagt uns: Und das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Prophetisch gesehen bedeutet das nach meiner Erkenntnis, dass sich die Könige der Erde vor Jesus Christus, dem König aller Könige, beugen und ihn anbeten werden. Davon spricht auch Psalm 68, die Verse 29 und 30. Entbiete Gott deine Macht, Gottes Macht, die du für uns gewirkt hast von deinem Tempel über Jerusalem. Könige werden dir Geschenke bringen. Durch die Weisen aus dem Morgenland, die dem Herrn Jesus Geschenke brachten, wurde das bereits vorgeschattet. In Psalm 72, Vers 11 steht: Alle Könige sollen vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen. In Jona 3, die Verse 7 und 8a heißt es weiter: Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Mensch und Tier, die Natur, werden wiederhergestellt werden. Dies sagt uns auch Jesaja 11, die Verse 6 bis 10. Die Kreatur seufzt und wartet ja schon lange darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden, sagt uns Römer 8, die Verse 19 und 22. In Jona 3, Vers 8b lesen wir: Sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Im tausendjährigen Reich wird Gerechtigkeit und Frieden herrschen. Es wird keine Kriege mehr geben, denn der Teufel, der Ursprung des Bösen, wird gebunden sein, sagt uns Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3. Und Schwerter werden zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, lesen wir in Jesaja 2, die Verse 4 und 5. Aber es wird noch etwas ganz Besonderes und Tiefgreifendes geschehen, das in Jona 4 prophetisch vorgeschattet wird. das Laubhüttenfest. In Jona Kapitel 4, Vers 5 lesen wir: Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Wörtlich heißt es: Jona baute sich eine Sukka, das heißt eine Laubhütte. So wird es in der Hoffnung für alle übersetzt. Östlich der Stadt machte er sich ein Laubdach. Jedes Jahr feiert man in Israel Sukkot, das Laubhüttenfest. Aber was ist denn eigentlich der tiefe Inhalt des Laubhüttenfestes? Zum einen soll sich Israel an die Zeit der Wüstenwanderung erinnern. Nach dem Auszug aus Ägypten war Sukkot die erste Station, die sie erreichten. Also zogen die Israeliten aus von Ramses nach Sukkot. Lesen wir in 2. Mose 12, Vers 37. Das Fest sollte jedes Jahr 7 Tage lang gefeiert werden, zur Erinnerung daran, dass sie in der Wüste sehr einfach, nämlich in Laubhütten, gewohnt hatten. Dies lesen wir in 3. Mose 23, die Verse 42 und 43. Die Dächer der Laubhütten boten kaum Schutz für die Israeliten. Deshalb konnten sie durch die Laubhütten die Wolken- und Feuersäule Gottes sehen. Diese Wolke der Herrlichkeit Gottes erschien bei Sukkot und führte das Volk. Lesen Sie dazu 2. Mose 40, Vers 38. So sollten Sie sich auch daran erinnern, dass der Herr in seiner Herrlichkeit als Feuer- und Wolkensäule über seinem Volk wachen und sie leiten würde. Sie waren gleichsam unter dem Schatten des Allmächtigen, wie wir es in Psalm 91, Vers 1 und 2 lesen. Das Laubhüttenfest war daher ein ausdrückliches Fest der Freude. Ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. Dies lesen wir in 3. Mose 23, Vers 40 und in 5. Mose 16, die Verse 14 und 15. Zum anderen ist das Laubhüttenfest in seiner tieferen Bedeutung ein prophetisches Fest, das auf das 1000-jährige Friedensreich unter der Herrschaft des Messias hinweist, wo die göttliche Herrlichkeit in Jesus Christus wieder im Tempel zu Jerusalem wohnen wird. Davon spricht Jesaja Kapitel 4, die Verse 5 und 6. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein. Und ein Laubdach, ein Sukkot, wird zum Schatten dienen bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. In einer noch tieferen Bedeutung ist das Laubhüttenfest ein Hinweis dafür, dass die Heiden im zukünftigen Zeitalter des tausendjährigen Reiches am Segen Israels teilhaben sollen. Als Jakobus, der Gemeindeleiter der ersten Gemeinde in Jerusalem, in seiner Rede das Wort aus Amos 9, Vers 11 aufgriff, legte er das Hauptgewicht auf die Prophetie. Wir lesen dort: Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr. Apostelgeschichte 15, die Verse 16 und 17. Die zerfallene Hütte Davids, Sukkot, wird wieder aufgebaut. Israels Wiederherstellung. Und damit verbunden werden die Nationen unter einen großen Segen kommen. Eben das wird uns in der Geschichte Jonas veranschaulicht. Er bringt den Heiden in Ninive Segen und baut sich eine Laubhütte. Mir wurde einmal gesagt, dass die Juden am Laubhüttenfest immer auch für die Nationen beten. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die Juden während des Laubhüttenfestes an 7 Tagen insgesamt 70 Stiere schlachten mussten. Dies lesen wir in 4. Mose 29, die Verse 12 bis 34. Warum wohl gerade 70 Stiere? Die Erklärung liegt nahe, wenn wir in 1. Mose 10 lesen, wo 70 Nationen aufgezählt werden. Mit anderen Worten, es steht jeweils ein Opfer für eine Nation. Alle Nationen sollen in das Heil Israels mit hineingenommen werden. Der Name Jesu ist die Hoffnung der Völker. Lesen Sie dazu Matthäus 12, Vers 21. In 2. Mose 15, die Verse 22 bis 27, sehen wir, dass Israel zunächst nach Mara geführt wurde, wo das bittere Wasser durch ein Stück Holz wieder süß wurde. Das ist ein Bild für das Sterben Jesu am Kreuz von Golgatha. Erst nachdem Israel durch Mara gegangen war, wurde es nach Elim geführt, wo sich 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume befanden. Das bedeutet heilsgeschichtlich, Israel wird zuerst nach Golgatha, Mara und dann zu den Heilsbrunnen, dem tausendjährigen Reich, geführt. Die 12 Wasserquellen in Elim deuten auf die 12 Stämme Israels hin. Die 70 Palmbäume wollen uns sagen, dass die Nationen durch das lebendige Wasser, das dann von dem Messias in Israel ausgeht, ebenfalls gesegnet werden. Nicht umsonst heißt es in Sacharja 14, Vers 16 über das zukünftige Zeitalter der Herrschaft Jesu in Israel: Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Heerscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Botschaft Gottes an die Menschheit. Jona sprach zu Gott in Jona 4, Vers 2b: Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Gott ist in der Tat ein gnädiger Herr, der alle Menschen in das Heil seines Sohnes Jesus Christus hineinziehen will. Das kommt auch in seiner Antwort an Jona zum Ausdruck. Wir lesen dort in Vers 11: Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh? Anders gesagt, sollte ich nicht barmherzig sein? Sollte ich ihnen die Rettung vorenthalten? Von Jona heißt es in Vers 5: Er ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte. Und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Wer sich in Gottes Heil hat hineinziehen lassen, ist unter die Sukka, unter die Laubhütte Gottes gekommen. Solch einer kann mit dem Psalmisten frohlocken: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Psalm 91, Vers 1 und 2. In Jona 4, die Verse 7 und 8 lesen wir: Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe, und sagte: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Wer dieses Dach des Allmächtigen nicht hat, nicht zum Heil in Jesus durchdringt, der wird verdorren. Dem wird die aufgehende Sonne der Wiederkunft Jesu zum Gericht. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Vers 9. Machen Sie es nicht so wie Jona. Bleiben Sie nicht zornig über Gott, sondern kehren Sie sich von jeglichem Unrecht ab und bekehren Sie sich zu Jesus. Allzu viele Menschen machen Gott für alles Böse in ihrem persönlichen Leben und in der Welt draußen verantwortlich, obwohl sie selbst es sind, die versagt, gesündigt und Böses getan haben. Sprüche 19, Vers 3 drückt es so aus: Manch einer ruiniert sich durch eigene Schuld, macht dann aber Gott dafür verantwortlich. Und in den Klageliedern Kapitel 3, Vers 39 bis 40 lesen wir: Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Erkennet doch, dass der Herr nahe ist. Israel ist als Nation wiederhergestellt, und bald folgt seine geistliche Wiederherstellung. Jesus kommt wieder, um sein Reich aufzurichten. Vorher aber wird er erscheinen, um seine Gemeinde zu sich hin zu entrücken und sie ins Vaterhaus zu bringen. Darum, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Ernst Schrupp schreibt: Er kommt bald, und sein Kommen will uns nahe kommen, so dass wir ihn beschleunigt erwarten, ihm dienen und ihn in der Welt bezeugen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 1 und 3 und Kapitel 22, Vers 20. Dieser Tag ist nicht ein Tag der Berechnung, sondern dienen der Bereitschaft, sagt Aurelius Augustinus, der in der Zeit von 354 bis 430 nach Christus lebte. Stoßen Sie die Gnade nicht weg. Jona 2, Vers 9 warnt: Die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Der Herr Jesus sagte von sich selbst nicht nur: Siehe, hier ist mehr als Jona, sondern er bewies durch Wort und Tat, dass er tatsächlich Gottes Sohn war und ist. So lesen wir zum Beispiel von ihm: Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Dies lesen wir in Matthäus Kapitel 14, die Verse 25 bis 27 und Vers 33. Indem Jesus auf dem Wasser ging, nahm er gleichsam den Tod unter seine Füße. Er ist größer als der größte Sturm in unserem Leben. Vertrauen Sie sich ihm an, indem sie ihn bitten, in ihrem Herzen Platz zu nehmen und ihm die ganze Herrschaft über ihr Leben geben.
Wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Taschenbuch Prophetische Hinweise aus dem Buch Jona von Norbert Lied hörten Sie soeben den 6. und damit letzten Teil. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.